Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sie ist eine Frau, die ihr Glück immer wieder herausfordert. Von Brandstiftung über Scheckbetrug bis zum Vergiften durch Arsen. Sie entkommt immer wieder so gut wie ungestraft und findet sogar einen Mann, der sie wirklich liebt. Doch auch für ein Chamäleon, das mit unglaublichem Geschick jahrelang die Menschen täuscht, ist irgendwann das Glück zu Ende. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute befinden wir uns in Anniston, einer Stadt in Alabama. Es ist Ende Februar 1987. Es regnet seit Tagen, der Wind geht und mit um die 4-5 Grad ist es ziemlich kalt. Am Donnerstag, den 26. Februar, ist Sue Craft gerade auf dem Heimweg, als sie etwas Gruseliges beobachtet. Etwas Großes, eventuell ein Mensch, kriecht auf der Veranda eines anderen Nachbarn herum. Sobald sie sicher in ihrem eigenen Haus angekommen ist, ruft sie ihre Nachbarin Janice an. Zusammen gehen sie nachsehen, was da los ist, und entdecken eine schmutzige, völlig vom Regen durchnässte Frau, die durchgefroren ist und sich kaum mehr bewegen kann. Sie wirkt unheimlich. Ihr Pony klebt an der Stirn, sie hat sogar im Gesicht Schlamm und sie hat sehr lange Fingernägel, aber nicht die gepflegte, aufgeklebte Art. Die Fremde erzählt Sue und Janice mit einiger Mühe, dass ihr Auto ein paar Meilen entfernt den Geist aufgegeben habe und sie abwechselnd gelaufen und gekrochen ist, um dorthin zu gelangen, wo sie ist. Als die beiden vorschlagen, die Polizei und Sanitäter zu rufen, willigt sie ein. Sie decken sie mit einer Plane zu und bleiben bei ihr, bis Hilfe eintrifft. Die Unbekannte stirbt später im Krankenhaus an Unterkühlung. Und als man herausfindet, wer sie ist, werden zwar einige Fragen beantwortet, aber gleichzeitig noch ganz andere aufgeworfen. In Blue Mountain, das heute zu Anniston gehört, kommt 1905 Nancy Hazel zur Welt, die euch True Crimern wahrscheinlich unter dem Namen Nanny Doss bekannt ist, die Giggling Granny, die kichernde Oma, eine Frau, die als Serienmörderin eher zweifelhaften Ruhm erlangt hat. Wenn ihr über sie gern mal eine Folge hören wollt, lasst es mich unbedingt wissen. Oder wenn ihr findet, nein, die ist eh schon so bekannt, dann lasst es mich auch wissen, dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Es ist unwahrscheinlich, dass zwei sogenannte schwarze Witwen aus derselben kleinen Stadt kommen. Blue Mountain ist nicht Los Angeles oder New York, aber es ist nicht unmöglich. Lucille Meads und Huey Fraser sind nur zwei der vielen Personen, die hier leben und tagtäglich hart arbeiten, um sich ihr Brot zu verdienen. Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Sie müssen sich freuen, überhaupt Arbeit zu haben und Geld zu bekommen. 1932 heiraten die beiden und am 4. Juni 1933 kommt ihre Tochter Audrey Marie zur Welt. So bald wie möglich nach der Geburt muss ihre Mutter auch schon wieder an ihren Arbeitsplatz bei der Linen Thread Company zurück. Und während ihre Eltern in langen Schichten arbeiten, gibt es immer irgendjemanden aus der Verwandtschaft, der sich um das Baby kümmern kann. Audrey Marie bleibt das einzige Kind der beiden und sie wünschen sich für sie eine bessere Zukunft. Das Mädchen ist immer gut gekleidet und bekommt immer seinen Willen. Nicht was Dinge angeht, die man mit Geld kauft, wie gesagt, es sind harte Zeiten und auch mit zwei Einkommen muss man jeden Penny zweimal umdrehen. Aber mit Disziplin ist es nicht weit her. Sonst beginnt das Mädchen nämlich wütend zu brüllen und sie geben nach. Sie sei etwas ganz Besonderes, das sagen Huey und Lucille ihrer Audrey Marie immer wieder. Als das Mädchen 12 Jahre alt ist, zieht die kleine Familie von Blue Mountain nach Anniston. Blue Mountain liegt zwar gleich neben Anniston und wurde im Laufe der Zeit in die größere Stadt eingemeindet, aber gesellschaftlich liegen Welten dazwischen. Während in Blue Mountain kaum ein Mädchen über die absolut notwendige Grundschulbildung hinauskommt, bevor sie in der Fabrik zu arbeiten beginnen muss, gibt es in Anniston nicht nur arme Arbeiter, sondern ganz im Gegenteil. Hier leben einige der Besitzer der verschiedenen Mühlen und Fabriken, in denen Maries Verwandte immer gearbeitet haben. In der Schule kommen sie alle zusammen. Und so findet sich Audrey Marie, oder kurz Marie, unter den privilegierten Kindern dieser Oberschicht wieder. Da das Mädchen hübsch ist und immer gut gekleidet, außerdem reif und intelligent, tut sie sich nicht schwer damit, Freundinnen zu finden. Am Ende der 7. Klasse wird sie in ihrem Jahrbuch sogar zum hübschesten Mädchen der Schule gewählt. Sekretärin möchte sie gern werden oder Lehrerin, das wäre was für sie. Ihre Eltern sind begeistert von diesen vielversprechenden Zukunftsplänen. Marie lernt einen Jungen namens Frank Hilly kennen, der 4 Jahre älter ist als sie und der von dem hübschen, zielstrebigen Mädchen begeistert ist. Frank stammt ebenfalls aus einer Arbeiterfamilie, die nicht viel Geld hat. Aber was Frank und seinen Schwestern Frieda und Jewel an materiellen Dingen fehlt, machen die Eltern durch Liebe mehr als wett. Der Junge gilt als loyal und zuverlässig, allerdings durchaus jähzornig und er ist jemand, der sich nicht vor einer gelegentlichen Prügelei scheut. Als die beiden zusammenkommen, ist er 18 und sie 14. Das ist ein großer Altersunterschied meiner Meinung nach und auch Huey und Lucille sind gegen diese Beziehung. Aber wie immer bekommt ihr Mädchen ihren Willen. Frank geht nach der Highschool zur Marine. Er wird nach Guam versetzt, ein US-amerikanisches Außengebiet in Mikronesien in der Nähe des Marianengrabens, also fernab vom Festland, egal welchem. Die große Entfernung und die lange Abwesenheit empfindet er als unerträglich und die beiden heiraten während seines Urlaubs im Mai 1951. Da ist Marie also fast schon 18 Jahre alt. Im Juni wird sie 18, er wird im Juli 22. Von Guam kommt Frank schließlich nach Long Beach in Kalifornien, während Marie in Anniston noch ihren Schulabschluss macht. Dann kommt sie zuerst zu ihm nach Kalifornien und im Jahr darauf ziehen die beiden gemeinsam nach Boston, als er erneut versetzt wird. Nach Ende seiner Dienstzeit ziehen sie zurück nach Anniston und kaufen ein kleines Haus. Marie ist bereits schwanger. Der Sohn, dem sie den Namen Michael geben, kommt im November 1952 zur Welt. Jetzt, wo sie endlich in Ruhe Zeit miteinander verbringen und als Familie zusammenleben können, beginnen die Probleme, die schon immer da waren, sichtbar zu werden. Marie hat ein Talent dafür, Franks Gehaltschecks und auch ihre eigenen, als sie dann eine Stelle als Sekretärin antritt, in Windeseile auszugeben. Anzeichen dafür, dass sie nicht mit Geld umgehen kann, hatte es bereits gegeben. Als sie ihm nach ihrem Highschool-Abschluss in den Westen folgen sollte, war schon kein Geld mehr da, um die Reise zu bezahlen. Obwohl er ihr immer seine Gehaltschecks geschickt und sie eigentlich keine Ausgaben hatte. Die Schwiegereltern sind damals eingesprungen und haben ihre Reise bezahlt. Und auch jetzt sieht es um nichts besser aus. Ständig kommt sie mit neuen Klamotten daher oder kauft Möbel dazu. Doch wie auch schon ihre Eltern will Frank es nicht auf einen Streit ankommen lassen. Er gibt lieber klein bei, lässt sie das Geld mit beiden Händen ausgeben und hat ansonsten seine Ruhe. Schließlich lieben sie sich doch so. 1960 bringt Marie ihr zweites Kind zur Welt, die kleine Carol. Frank ist zum Vorarbeiter befördert worden und Marie zur Chefsekretärin. Aber obwohl mit der Verantwortung und dem Ansehen der Posten auch die Gehälter gestiegen sind, ist noch eines damit mehr geworden: die Menge an Geld, die Marie ausgibt. Und dann beginnen im Job auch noch Unstimmigkeiten. Zwar halten ihre Arbeitgeber sie für tadellos, aber ihren Kolleginnen gegenüber verhält sie sich ganz anders. Sie spielt sich auf und hat Freude daran, Machtspielchen zu spielen. So muss sie schließlich doch ein ums andere Mal ihren Arbeitsplatz verlassen und erzählt jeweils, dass sie diejenige gewesen sei, die schikaniert wurde. Aber mit ihren exzellenten Referenzen dauert es nie lange, bis sie eine neue Stelle findet. Die Chefs sind hellauf begeistert von dem tatkräftigen Einsatz der jungen Frau. Und vielleicht auch von ihrem tatkräftigen Einsatz, wenn ihr versteht, was ich meine. Frank ist in einem Veteranenverein aktives Mitglied. Marie engagiert sich in den Schulen ihrer Kinder und ist in ihrer Kirche, der First Christian Church, aktiv. Sie überschüttet ihre Kinder mit materiellen Dingen und überlässt die eigentliche Erziehung ihrer Schwiegermutter Carrie, die sich tagsüber um die Kinder kümmert, wenn Frank und Marie arbeiten. Während Marie es toll findet, dass ihr Bub ein kleiner Teufelskerl ist, Boys will be boys, und findet, dass Disziplin und Manieren bei ihm nicht so wichtig sind, sieht es mit ihrer Tochter ganz anders aus. Die hat gefälligst sittsam und brav zu sein, ist aber selbst auch ein kleiner Wildfang. Viele Jahre später sagt Carol in einem Interview über ihre Beziehung: Ich konnte es ihr nicht recht machen, egal was ich tat. Sie mochte nicht, was ich anhatte. Sie mochte nicht, wie ich dachte. Sie mochte nicht, mit wem ich Zeit verbrachte. Um Maries Bevorzugung des Jungen ein wenig auszubügeln, unternimmt Frank oft etwas mit Carol, geht mit ihr Eis essen oder zu einem Footballspiel. Das ärgert Marie wieder. Sie gibt nach wie vor das Geld mit beiden Händen aus. Ab und an sagt Frank, dass das so nicht weitergehen kann, aber es geht trotzdem so weiter. Das Beste ist gerade gut genug für Mrs. Marie Hilly. Sie mietet ein Postfach an, damit er nicht alle Rechnungen, die per Post kommen, zu Gesicht bekommt und nimmt einen Kredit nach dem anderen auf. In einer kleinen Stadt wie Anniston kennt man sich, die Hillys sind angesehene Bürger. Daher gibt man ihr gerne Kredit und daher werden die Gläubiger skeptisch, als die Rechnungen überfällig werden. Es dauert bis zum Herbst 1974, bis Frank die Probleme nicht länger ignorieren kann. Zum einen erfährt er, dass seine Frau ohne sein Wissen Kredite aufgenommen hat. Das ist nur eine Vermutung, ich habe das nicht überprüft. Aber es könnte möglich sein, dass so etwas zu dieser Zeit einer Frau noch gar nicht gestattet ist, ohne die Zustimmung, ohne die Unterschrift ihres Gatten. Aber noch viel schlimmer als das muss das folgende Ereignis sein. Als er eines Tages früher von der Arbeit nach Hause kommt, weil er sich krank fühlt, ist das eheliche Bett bereits belegt. Und zwar von Marie mit ihrem Arbeitgeber. 1974 ist überhaupt kein besonders gutes Jahr für Frank. Er wird häufig krank, fühlt sich müde und oft ist ihm so schlecht, dass er sich übergeben muss. Er führt es auf Pech zurück. Vielleicht hat er etwas Schlechtes gegessen oder die Chemikalien in der Gießerei bekommen ihm nicht. Was weiß man schon, das Leben muss weitergehen. Also nimmt er Alka-Seltzer ein und führt sein Leben weiter. Doch im Mai 1975 geht es ihm schließlich so schlecht, dass er doch einen Arzt aufsucht. Der verschreibt ihm verschiedene Mittel, aber nichts hilft. Als Franks Schwester Frieda ihn am 22. Mai besucht, sagt er ihr, dass es ihm noch nie so furchtbar schlecht gegangen ist. Er fürchtet, dass er sterben muss. Marie, die eigentlich nicht als sonderlich einfühlsam bekannt ist, kümmert sich um ihn. Sie hat ihm auf Anweisung von Dr. Jones eine Spritze gegeben. Um 3:30 Uhr früh findet Marie ihren Mann am nächsten Tag im Freien. Er ist nur mit seiner Unterwäsche bekleidet und kennt sich überhaupt nicht aus, wer sie ist oder wo er ist. Sie bringt ihn ins Krankenhaus, wo Tests durchgeführt werden, die ergeben, dass seine Leber schwer krank ist. Dr. Jones meint, es sei wohl eine infektiöse Hepatitis und verschreibt ihm neue Medikamente. Doch Franks Zustand bessert sich auch mit denen kein Stück, im Gegenteil. Er hat Gelbsucht, ist sehr unruhig und leidet an Halluzinationen. Sein Sohn Mike kann ihn einmal gerade noch davon abhalten, aus dem Fenster zu springen. In den frühen Morgenstunden des 25. Mai fährt der junge Mann los, um seine Großmutter abzuholen und sie zu Frank zu bringen. Er ist nur ungefähr eine Stunde weg und als er mit der Frau zurückkommt, ist sein Vater tot. Seine Mutter sitzt schlafend neben ihm. Die offizielle Todesursache ist infektiöse Hepatitis und Frank Hilly wird 2 Tage später beigesetzt. Marie kann nun seine Lebensversicherung in Höhe von $31.000 abholen. Das entspricht rund $180.000 heute. Mit diesem unerwarteten Geldsegen geht sie erst einmal shoppen. Ein neues Auto, teure Kleidung, Schmuck, Möbel und Haushaltsgeräte für sich und auch bei den Lebensmitteln nur das Feinste vom Feinsten. Tell me you killed your husband without telling me you killed your husband. Ihrem Sohn Mike und seiner Frau Terry schenkt sie Kleidung und Haushaltsgeräte, was sie gar nicht so cool finden. Und sogar die eher ungeliebte Tochter Carol, die erst 15 Jahre alt ist und Frank immer viel näher gestanden war, wird mit Geschenken überhäuft. Sie bekommt ein Auto, ein Fahrrad, eine Stereoanlage und neue Möbel für ihr Zimmer. Maries Mutter Lucille, die seit dem Tod von Maries Vater bei ihnen im Haus lebt, erhält etwas ganz Spezielles: einen Diamantring. Marie beklagt sich bei mehreren Leuten, dass niemand in ihrer Familie sie lieb hat, am wenigsten Carol, mit der sie ständig aneinander gerät. Sie beklagt sich aber auch über ihre Arbeit, ihren Chef, einfach alles in ihrem Leben. Sie ist sehr unzufrieden und bittet nun auch ihren Sohn und ihre Schwiegertochter, bei ihr einzuziehen. Mike hat eine Stelle als Hilfspastor in der Nähe angenommen und sie könnten das Geld, das sie dadurch an Miete sparen, gut gebrauchen. Doch Mike und Terry bedauern ihre Entscheidung bald. Marie und Carol sind ständig am Streiten. Marie fordert permanent die Aufmerksamkeit ihres Sohnes und Terry ist ständig krank. Sie muss während der Zeit, die sie und Mike mit Marie unter einem Dach verbringen, ganze 4-mal ins Krankenhaus. Der behandelnde Arzt befürchtet, dass sie sich bei Frank mit Hepatitis angesteckt haben könnte und möchte ihr zum Schutz eine Gamma-Globulin-Spritze verabreichen. Die Entscheidung, ob das für Terry das Richtige ist, solle aber ihr Arzt aus East Point, Georgia, fällen. Da haben die beiden vorher gewohnt. Marie erledigt den Anruf für Terry mit der Info, dass er die Injektion genehmigt hat. Die junge Frau erholt sich, doch als sie das nächste Mal in East Point ist, reagiert der Arzt mit Entsetzen. Er habe absolut davon abgeraten, ihr diese Injektion zu verabreichen. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr in Maries Haus in Alabama erleidet Terry eine Fehlgeburt. Sie und Mike sind sich einig, dass sie nicht länger in diesem mit so viel Stress und Schmerzen verbundenen Haus bleiben wollen und finden eine eigene Wohnung in Anniston. Doch in der Nacht, bevor sie ausziehen wollen, brennt plötzlich das Haus. Sie beziehen die neue Wohnung also zu fünft. Mike, Terry, Mary, Carol und Oma Lucille, bis das Haus wieder soweit ist, dass man darin wohnen kann. Doch gerade dann brennt die Nachbarwohnung und Mike und Terry wären aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Haus gezwungen, wieder bei Mary einzuziehen, bis dieses Haus wieder sicher, wieder bewohnbar ist. Doch stattdessen packen sie ihre Sachen und ziehen nach Florida. Lucille erliegt im Januar 1977 ihrem Krebsleiden. In den folgenden Monaten hört die Polizei von Anniston oft von Marie Hilly. Gaslecks, kleine Feuer, Diebstähle, anonyme Anrufe. Kleine Feuer und beleidigende Anrufe sind auch etwas, das ihre Nachbarin Doris betrifft, zu deren Haus Marie übrigens einen Schlüssel besitzt. Nicht, dass das von Bedeutung wäre, natürlich. Bald schon kennt jeder einzelne Polizist Marie und mit einem von ihnen beginnt Marie ein Panscherl. Die Nachbarin Doris bekommt 32 solcher beleidigender, obszöner Anrufe im selben Monat, wie sie sagt. Die Polizei stellt fest, dass zumindest einer dieser Anrufe von der Firma kam, für die Marie Hilly arbeitet. Die will aber nichts davon gewusst haben und sagt, dass die Anrufe bei ihr auch immer noch reinkommen. Es ist furchtbar. Zusätzlich habe auch noch ein Mann begonnen, ihr zu folgen. Und die Windschutzscheibe ihres Autos sei eingeschlagen worden. Ja, und sogar Carols Auto sei gestohlen worden. Es scheint also ganz so, als habe es jemand auf sie abgesehen. Hier ein kleiner Spoiler. Carol gesteht ihrem Bruder später, dass sie und ihre Mutter das Auto in eine abgelegene Gegend gefahren und verbrannt haben, um das Versicherungsgeld einstreichen zu können. 1978 macht Carol ihren Schulabschluss. Marie verkauft das Haus in Alabama und nötigt sie, mit ihr zu Mike und Terry nach Pompano Beach in Florida zu ziehen. Hier bleiben sie ein paar Monate. Marie sucht direkt einen Bürojob, von dem sie erst spät nach Hause kommt. Aber ihre Präsenz reicht aus, dass das Zusammenleben wieder einmal schwierig ist. Außerdem wird Terry wieder krank, obwohl sie seit ihrer Ankunft in Florida pumpelgesund war. Gegenüber ihrem Enkelkind verhält Marie sich genauso gleichgültig wie früher ihren eigenen Kindern gegenüber und verbringt die meiste Zeit Krimis lesend auf ihrem Zimmer. Alle sind erleichtert, als sie nach ein paar Monaten genug hat vom Leben in der Stadt am Meer und wieder nach Anniston zurückgeht. mit der armen Carol im Schlepptau. Zuerst beziehen die beiden ein Zimmer bei Franks Schwester Frieda und dann bei seiner Mutter Carrie. Aber das Unglück scheint sie zu verfolgen. Es gibt kleine Brände im Haus, die Telefonleitung wird durchgeschnitten, lauter so kleine Dinge, die niemand erklären kann und wirklich gruselig sind. Und dann wird Carrie krank. Marie beschließt, dass das der richtige Zeitpunkt ist, mehrere Versicherungen abzuschließen. Gegen Brände, gegen Krebs und eine Lebensversicherung für sich selbst sowie eine für ihren Sohn Mike über 25.000 und zwei für Carol über insgesamt 39.000 Dollar. Sie hat nie Probleme, Arbeit zu finden und beginnt wieder einmal eine Affäre mit ihrem Boss, den sie versucht dazu zu bringen, seine Frau für sie zu verlassen. Während das läuft, beginnt sie aber auch noch was mit einem alten Schulfreund, eine Art Fernbeziehung, weil der mittlerweile in San Francisco lebt. Ihm erzählt sie, dass sie Krebs habe. Er soll ihr Geld schicken, damit sie sich die teuren Behandlungen leisten kann. Das macht er und bald darauf die gute Nachricht, sie ist geheilt. Er besucht sie in Anniston und sie verbringen eine fantastische Zeit miteinander, aber seine Frau will er nicht verlassen. Carol ist jetzt 19 Jahre alt und Studentin an einem nahegelegenen College. Als sie im April 1979 für den Abschlussball ihrer Schule nach Anniston kommt, wird sie krank. Während der Party wird ihr so richtig übel, aber sie schiebt es auf Alkohol und Gras. Doch am nächsten Tag holt sie die Übelkeit wieder ein und es ist definitiv mehr als ein gewöhnlicher Kater. Die gesamte Aufmerksamkeit ist an diesem Tag allerdings auf ihre Oma Carrie fokussiert, die im Krankenhaus liegt, nachdem sie in der Kirche ohnmächtig geworden war. Es steht schlecht um sie. Aber auch Carol wird nicht mehr so richtig gesund. Obwohl sie den Sommer über immer schwächer wird, besteht sie darauf, von zu Hause auszuziehen. Aber ihre Mutter lässt sie nie für längere Zeit allein. Sie besteht wiederum darauf, ihre Tochter zu pflegen und für sie zu kochen. Kein Arzt weiß, was mit der jungen Frau los ist, die unter anderem unter ständiger Übelkeit mit Erbrechen und einem Verlust der Muskeln leidet. Schließlich lässt Marie sie auf Anraten eines Arztes hin in die Psychiatrie einweisen, wo sie den Ärzten erzählt, dass ihre Tochter davon gesprochen habe, dass sie sterben wolle. Dann erhält Mike in Florida Anrufe, weil seine Mutter ihm während ihres Aufenthalts bei ihnen eine Kreditkarte gestohlen und heillos überzogen hatte. Nun drohen ihm rechtliche Schritte. Er reist nach Alabama, um die Angelegenheit mit seiner Mutter zu regeln und erleidet prompt ebenfalls Magenkrämpfe und Schwindelgefühle, ganz ähnlich wie seine Schwester und Großmutter und früher auch schon seine Frau Terry. Jahrelang hat Marie gefährliche Spielchen mit ihren Finanzen und den Finanzen der Familie getrieben, sich in ganz Anniston Geld geliehen und nicht zurückgezahlt. Nach Franks Tod war sie durch die Auszahlung der Lebensversicherung zu einem Haufen Geld gekommen, genauso nach dem Tod ihrer Mutter. Und auch der Verkauf des Hauses in Anniston hatte einiges eingebracht. Und doch ist das ganze Geld irgendwie immer gleich weg. Als sie ungedeckte Schecks ausstellt, wird sie schließlich verhaftet und Anklage gegen sie erhoben. Zur selben Zeit kommt Mike langsam zu dem Schluss, dass sein Vater nicht eines natürlichen Todes gestorben sein kann. Er erkundigt sich bei einem Gerichtsmediziner nach der Möglichkeit einer Exhumierung und erfährt, dass er dafür eine Menge handfester Beweise benötigen würde. Nachdem Mike und eine Freundin von Carol Bedenken äußern und meinen, es könne gut sein, dass Carol von ihrer eigenen Mutter vergiftet wird, führt einer von Carols Ärzten einen Test auf Arsen durch. Wahrscheinlich einer der wenigen, den keiner zuvor durchgeführt hatte, als sie versucht haben, ihrer geheimnisvollen Krankheit auf die Schliche zu kommen. Er untersucht ihre Finger und Zehennägel und findet auf jedem von ihnen verräterische weiße Rillen. Mit diesem Verdacht konfrontiert, bestreitet Marie jegliches Fehlverhalten. Sie habe Carol nur vom Arzt genehmigte Spritzen gegen ihre Übelkeit gegeben und die Gläser mit Babynahrung, die sie ihr bringt, sind genau das. Babynahrung, weil sie doch sonst nichts essen kann. Ihrem geliebten Ehemann habe sie natürlich auch nichts angetan. Oder sonst irgendjemandem. Was für entsetzliche Vorwürfe. Aber der Verdacht ist da. Und er wird von der Polizei ernst genommen.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Tests ergeben, dass es sich bei der Flüssigkeit in einem Medikamentenfläschchen und einem weiteren Pillenfläschchen aus Marys Handtasche um Arsen handelt. Die Leiche von Frank Kelly wird am 3. Oktober 1979 exhumiert, gefolgt von der Leiche von Marys Mutter Lucille Fraser. In Franks Gewebe ist Arsen in einer Menge vorhanden, die um ein Vielfaches über dem normalen Wert liegt. Ob das Gift die Ursache für seinen Tod war, kann man aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Auch der Arsengehalt in Lucilles Gewebe beträgt das 4- bis 10-fache des Normalwerts, obwohl sie letztlich an Krebs gestorben ist. Marie steht nun offiziell unter Verdacht des Mordes und versuchten Mordes. Wieso sag ich normaler Wert, wenn das doch ein Gift ist? Wir alle nehmen Arsenverbindungen in kleinen Dosen zu uns, weil sie überall in der Umwelt vorkommen. Da kann man sich gar nicht davor schützen. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Es ist in der Luft, im Wasser, in Fisch und Getreide, quasi überall. Heikel wird's nur dann, wenn man zu viel davon erwischt. Dann kann Arsen Krebserkrankungen in verschiedenen Teilen des Körpers verursachen und man stirbt einen sehr unangenehmen Tod. Das ist aber nur dann, wenn man tatsächlich zusätzliches Arsen zu sich nimmt, also so durchs normale Leben passiert das nicht. Im Gefängnis wird Marie bei einem Gespräch mit einer Zellengenossin belauscht, in dem sie sagt, dass sie vorhat zu fliehen, wenn sie gegen Kaution freikommt. Diese Information wird an den Staatsanwalt weitergegeben, aber nachdem 5 ihrer Bekannten, darunter ein ehemaliger Arbeitgeber, zusammenlegen, um die insgesamt $14.000 zusammenzukriegen, kommt sie trotzdem frei. Ihre Anwälte bringen sie unter falschem Namen in einem Motel in Birmingham unter, von wo aus sie alle Verwandten anruft, die sie noch hat, und um Geld bittet. Und eine Woche später stirbt ihre Schwiegermutter. Da vor ihrem Tod durchgeführte Tests Spuren von Arsen ergeben haben, wird eine Autopsie angeordnet. Das ist derselbe Tag, an dem Marie aus ihrem Motelzimmer flieht. Am nächsten Tag, das ist der 19. November, stellt Maries Tante fest, dass jemand in ihr Haus eingebrochen, einige Kleidungsstücke, einen Koffer und ihr Auto gestohlen hat. Das Auto wird ein paar Tage später in Marietta, Georgia gefunden. Nun geht das Ganze also über die Grenzen der Bundesstaaten hinaus. Das bedeutet, dass sich das FBI einschalten kann. Die Agenten nehmen die Verfolgung auf, von Marietta nach Savannah, wo sie mit einem Mann ein Motel verlassen haben soll. Da Marie sehr auf ihr Äußeres achtet, werden Flugblätter in Schönheitssalons im ganzen Bundesstaat verteilt. Agenten befragen die Angestellten in schicken Boutiquen, ob sie sie vielleicht gesehen haben. Sogar Kirchen werden kontaktiert, weil die Frau immer gern zur Messe gegangen ist. Doch nach dem letzten Hinweis mit dem Hotel verliert sich ihre Spur. Nationale FBI- und Polizeifahndungen bleiben 3 Jahre lang ergebnislos. Zurück in Anniston wird die 46-Jährige nach Abschluss der toxikologischen Untersuchungen am 11. Januar 1980 in ihrer Abwesenheit wegen des Mordes an ihrem Mann Frank angeklagt. Im Februar 1980 lernt die 35-Jährige Lindsay Robbie Hannon in Fort Lauderdale, Florida, John Homan, den 33-jährigen Inhaber eines Bootsbauunternehmens, kennen. Die aus Texas stammende Frau hat ihre beiden Kinder bei einem Autounfall verloren. Auch John hat kein einfaches Leben gehabt. Seine Mutter war Alkoholikerin gewesen und starb, als er noch klein war. Er ist schüchtern und unbeholfen und vor kurzem geschieden worden. John Homan erzählt später verschiedene Geschichten darüber, wie er seine Frau kennengelernt hat. Den Behörden gegenüber sagt er, sie hätten sich im Februar 1980 in Fort Lauderdale kennengelernt. Seinem Bruder hatte er erzählt, sie hätten sich auf einer Cocktailparty in Palm Beach kennengelernt. Und ein Mitarbeiter will wissen, dass Robbie als Sexarbeiterin gearbeitet hat, als die beiden sich in einer Bar getroffen haben. Aber was auch immer die Wahrheit ist, ihre Zuneigung ist echt und die Beziehung entwickelt sich in einem rasenden Tempo. Die beiden beschließen schon im März zusammenzuziehen. Robbie bekommt einen Job als Sekretärin, da bleibt sie allerdings nicht lange, denn im Oktober ziehen die beiden miteinander Richtung Norden nach New Hampshire, wo Johns Bruder Peter lebt. Hier in Marlow mieten John und Robbie ein kleines Haus, finden Jobs, beginnen ihr Leben zusammen. Ihre Kollegen finden Robbies Südstaaten-Charme faszinierend und fühlen mit ihr, wenn sie vom tragischen Tod ihrer Familie erzählt. Auch wenn sie ihnen bald schon mit ihrer Art sehr auf die Nerven geht. Beliebt bleibt sie nur bei den Leuten, die eine Stufe über ihr arbeiten. Sie sagt, dass sie ihren Mann, Joseph Hannon, gleich nach der Highschool geheiratet hat und sie beide überglücklich waren, bis er und ihre beiden Kinder bei einem Autounfall ums Leben kamen. Sie stammt aus einer wohlhabenden texanischen Familie und wird dereinst deren Reichtum erben. Allerdings leidet die arme Frau unter starken Kopfschmerzen, wofür bislang kein Arzt Heilung gefunden hat. Schließlich erzählt sie, dass sie an einer seltenen Blutkrankheit leide, die dazu führe, dass ihr Körper zu viele rote Blutkörperchen produziere. Sie muss immer wieder die Stadt verlassen, um sich von Spezialisten behandeln zu lassen. Ihr Mann, denn sie und John haben mittlerweile geheiratet, unterstützt sie ganz wundervoll. Robbie spricht auch von ihrer Zwillingsschwester Terry, die sich während ihrer bevorstehenden Reise nach Texas um sie kümmern würde. Ein letzter Versuch, eine Behandlung für diese Krankheit zu finden. Robbie verlässt New Hampshire Mitte September, bleibt dann aber nur 3 Tage in Dallas, Texas. Am 23. September ist sie dann schon in Pompano Beach, Florida. Diesen Ort haben wir schon mal kennengelernt. Das ist der, an dem Mike und Terry Hilly vor ein paar Jahren gewohnt haben. Noch am selben Tag bewirbt sich eine blonde Frau namens Terry Martin bei einer örtlichen Arbeitsagentur um Arbeit. Sie findet sehr schnell eine Stelle als Sekretärin, aber im November muss sie ihrem Chef mitteilen, dass ihre Zwillingsschwester Robbie, die vor kurzem einen Schlaganfall erlitten hat und außerdem krebskrank ist, in New Hampshire gestorben ist. Als nächstes muss sie John Holman anrufen und ihm mitteilen, dass seine Frau nicht zu ihm zurückkommen wird. Terry fliegt nach Norden, wo ein trauernder John sie abholt. Terry und Robbie sehen sich extrem ähnlich. Gut, sie sind eineiige Zwillingsschwestern, aber Terry hat hellblond gefärbte Haare. Sie ist schlanker, kleidet sich sexier, raucht Kette. Sie ist geselliger als Robbie und sieht lieber fern oder liest, als sich um den Haushalt zu kümmern. Während Robbie hier recht pflichtbewusst war. Terry zufolge war es Robbies Wunsch, dass ihre Schwester und ihr Ehemann, beziehungsweise jetzt Witwer, sich gegenseitig zur Seite stehen sollen, um sie um den Verlust von Robbie hinwegzutrösten. Eine Beerdigung wünscht sie nicht. Sie hat bereits im Vorfeld veranlasst, dass ihr Körper der Forschung dienen soll und wird nach ihrem Tod an das Texas Medical Research Center gespendet. Da Terry in Dallas nichts mehr hält, wie sie sagt, zieht sie bei ihm ein. Nicht nur in das Haus, sondern bald auch in sein Schlafzimmer. Doch während John sich nichts zu denken scheint, haben einige von Robbies ehemaligen Kolleginnen einen seltsamen Verdacht. Sie haben Terry kennengelernt, weil sie unbedingt den ehemaligen Arbeitsplatz ihrer verstorbenen Schwester sehen wollte. Und sie würden schwören, dass die Frau, die nun vor ihnen steht, Robbie ist. Nicht eine Zwillingsschwester, nicht Terry, sondern ganz genau die Frau, die angeblich gestorben sein soll. Jemand beschließt, der Sache nachzugehen und entdeckt, dass das Krankenhaus, in das Robbies Leiche angeblich gebracht worden war, nicht existiert. Das gibt's einfach nicht. Auch die Kirche, der Robbie laut Nachruf in Texas angehört hatte, existiert nicht. Und als sie nachlesen, ob in den Todesanzeigen in Texas etwas über Robbie zu lesen ist und auch über den Ehemann und die Kinder, die Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen, können sie nichts finden. Die Sache erreicht schließlich Detective Bob Hardy, der in Texas anruft und einfach mal bei der Polizei und Gerichtsmedizin nachfragt. Auch seine Suche verläuft ergebnislos. In den handschriftlichen Notizen, die Terry aus Texas mitgebracht hat, wird außerdem eine dritte Schwester namens Jean Ann Trevor aus White Plains, New York erwähnt, obwohl Robbie gesagt hatte, dass sie nur die eine Zwillingsschwester habe. Detective Bob sucht nach ihr und siehe da, auch diese Frau gibt es nicht. Da Terry nicht in Keene selbst, in dem Ort, in dem sie mit John lebt, arbeitet, sondern im benachbarten Bundesstaat Vermont, vermutet Detective Bob, dass es sich um Steuerbetrug handeln könnte und wendet sich an die Finanzbehörde und Polizei von Vermont. Dadurch findet er heraus, dass dort eine Frau namens Terry Lynn Clifton wegen eines Drogenvergehens gesucht wird. Diese Frau ist bekannt dafür, eine lange Liste von Decknamen zu haben. Könnte also Robbie Homan, die sich nun Terry Martin nennt, eigentlich diese Terry Lynn Clifton sein? Sie nehmen sie am 12. Januar 1983 beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes fest und sagen ihr ganz klar, wir glauben nicht, dass sie diejenige sind, für die sie sich ausgeben. Und tatsächlich, Terry lässt sich nicht lange bitten, ein Geständnis abzulegen. Allerdings nicht eins, das sie erwartet hätten. Nachdem er ihr ihre Rechte vorgelesen hat, sagt sie, ja, scheiße, ihr habt's mich. Ich bin nicht Terry Martin oder Robbie Hannon Homan. Ich bin Audrey Marie Hilly und in Alabama sucht man mich wegen Scheckbetrugs. Herzlich Gratulation. Nur, wenn sie gedacht hat, nach diesem Geständnis würde man ihre Akte nicht weiter anschauen, dann hat sie sich geirrt. Darin steht nämlich außer zwei offener Anklagen wegen ungedeckter Schecks auch noch etwas von versuchtem Mord und Mord. Sie wird zurück nach Anniston in Alabama gebracht, wo sich diesmal niemand bereit erklärt, ihre Kaution zu zahlen. John Homan schwört, dass er bis jetzt sicher war, dass sowohl Robbie als auch Terry echt sind oder waren und dass Terry tatsächlich der Zwilling seiner verstorbenen Frau ist und hier irgendjemand ein ganz schräges Komplott geschmiedet hat. Er reist ihr sogar nach, um ihr beizustehen und sagt später den Medien, wenn man mich heute vor Gericht stellen würde, ich würde schwören, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt, wenn sie es mir nicht gesagt hätte. Das hat meine Meinung über sie kein bisschen geändert. Nachdem ich mit dieser Frau zusammengelebt habe, glaube ich nicht, dass sie auch nur einen Funken Böses in sich hat. Als der Prozess beginnt, machen Maries Anwälte sich Sorgen, dass die Versuche der Mutter, ihre Tochter Carol Hilly, die inzwischen 23 Jahre alt ist, auf ihre Seite zu ziehen, nicht gefruchtet haben könnten, obwohl sie sie mehrmals im Gefängnis besucht hat und Mary ihr immer gesagt hat, wie sehr sie sie lieb hat und dass sie auf keinen Fall versucht hat, sie umzubringen. Daher legen sie sich einen Plan zurecht, um Carol als unglaubwürdige Zeugin darzustellen. Als drogensüchtige Homosexuelle, die versucht hat, sich selbst umzubringen. Wir haben 1983. Sowas zieht. Carol gibt zu, ein bisschen gekifft und sich sexuell mit anderen Frauen vergnügt zu haben. Aber sie war und ist deswegen nicht geistig verwirrt. Und sie hatte nur ein einziges Mal ein paar Schmerztabletten zu viel eingenommen, weil ihr die Schmerzen, die ihr die Vergiftung verursacht hatte, unerträglich geworden waren. Das war nicht genug für einen ernstzunehmenden Selbstmordversuch und ganz klar das Resultat der Handlungen ihrer eigenen Mutter. Carol ist zu diesem Zeitpunkt immer noch stark untergewichtig und hat zwar mit Hilfe von Physiotherapie die Kontrolle über ihre Gliedmaßen wieder erlangt, aber es fällt ihr immer noch schwer, sich zum Beispiel die Knöpfe zuzumachen oder halt so feinmotorische Dinge zu erledigen. Marie muss sich verschiedenen Psychiatern und Psychologen stellen, die tief verwurzelte Probleme zu erkennen glauben. Sie meinen, dass alles mit Carols Geburt begonnen habe. Zu der Zeit habe es bereits in der Ehe gekriselt und sie habe diese zweite Geburt dem Kind übel genommen. Irgendwann habe sie dann mit den Brandstiftungen begonnen, und dann zusätzlich dazu mit dem Gift. Es ist sogar möglich, dass sie versucht hat, die Ermittler zu vergiften, die diese mysteriösen Brände bei ihr und der Nachbarin untersucht haben, weil einige danach mit starker Übelkeit zu kämpfen gehabt hatten. Da hat sie ihnen wohl ein Glas selbstgemachte Limo angeboten, die nicht so astrein war. Auch die Kinder einer Nachbarsfamilie waren ständig krank, ohne dass die Ärzte gewusst hätten, wieso. Das hat wohl erst mit dem Umzug aufgehört und Mike und Terry ging es ja ähnlich. Was genau zu diesem Verhalten geführt hat, kann man nicht sagen. Das Motiv für den Mord an ihrem Gatten ist letztendlich laut Staatsanwaltschaft hauptsächlich finanzieller Natur gewesen. Marie war ja auf materielle Güter aus, auf Geld und schöne Dinge. Nachdem das Geld, das sie und Frank auf der Arbeit verdient hatten, immer so schnell weg war, schien die Auszahlung einer Lebensversicherung die einfachste Lösung, schnell an eine große Menge davon zu gelangen. Noch dazu ist es möglich, dass Frank über eine Scheidung nachgedacht hatte, nachdem er sie mit ihrem Chef im eigenen Bett ertappt hat. Die Geschworenen beraten sich nur 3 Stunden lang. Dann steht das Urteil fest. Mary ist schuldig am Mord an Frank Hilly und am versuchten Mord an ihrer Tochter Carol. Für den ersten wird sie zu lebenslanger und für den zweiten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Bei der Urteilsverkündung beteuert sie noch einmal, unschuldig zu sein. Sie wird in das Julia Tutwiler State Women's Prison in Wetumpka gebracht. Es gibt Gerüchte, dass sie einen Ausbruch plant, aber sie sagt, das sind alles Lügen, die sich ihre Mithäftlinge ausgedacht haben, um ihr zu schaden. Trotzdem wird sie schon im Frühjahr 1984 von der höchsten auf die mittlere Sicherheitsstufe herabgestuft und ein weiteres Jahr später auf die niedrigste Stufe, wodurch sie Anspruch auf Freigänge und Urlaub vom Gefängnis hat. Ende 1986 wird ihr erster 8-stündiger Freigang genehmigt. Mary kommt immer pünktlich zurück. Ja, ihr gutes Benehmen bedeutet auch, dass sie schon 1990 auf Bewährung entlassen werden könnte. Aber immer schön alles der Reihe nach. Am 19. Februar 1987 darf sie zum ersten Mal sogar 3 Tage außerhalb der Mauern verbringen. John, der brave John, ist mittlerweile nach Anniston umgezogen, um in ihrer Nähe zu sein, weil anscheinend stört es ihn nicht allzu sehr, dass diese Frau ihm vorgespielt hat, 2 verschiedene Frauen zu sein, während sie in Wirklichkeit eine dritte war, die nun aus gutem Grund hinter Gittern ist. Er holt sie ab und sie verbringen das Wochenende gemeinsam in einem Hotel. Sonntag um 16 Uhr wird sie wieder im Gefängnis erwartet. An diesem Morgen sagt sie John, dass sie gern das Grab ihrer Eltern besuchen möchte, aber alleine. Sie will ihn dann um 10 Uhr im Waffle House zum Frühstück treffen. Doch um 10 Uhr sitzt er allein an seinem Tisch. Im Hotelzimmer wartet ein Brief auf ihn. Er beginnt mit: Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Mary schreibt, ein Mann namens Walter würde sie aus der Stadt bringen. Sie würde nach Kanada fliegen und John kontaktieren, wenn die Luft rein ist. Doch nun reicht es ihm. Er will vermutlich nicht wegen Fluchthilfe angeklagt werden und meldet das der Polizei. In Anbetracht von Marys Vorgeschichte ist anzunehmen, dass sie weiß, was sie tut, dass alles gut durchdacht und geplant ist. Aber was dann geschieht, damit hat wirklich niemand gerechnet. Denn 4 Tage später entdecken Sue Croft und Janice Hines eine nasse, schmutzige Frau auf der Veranda ihres Nachbarn. Sie ist so stark unterkühlt und geschwächt, dass sie kaum mehr sprechen kann. Sie sagt, dass sie Sellers heißt und ihr Auto ein paar Meilen die Straße hinab schlapp gemacht hat. Sue und Janice rufen Polizei und Rettung und als der Krankenwagen wenige Minuten später eintrifft, ist sie bereits bewusstlos. Auf dem Weg ins Krankenhaus erleidet sie einen Herzinfarkt und stirbt. Die Kleidung dieser Frau stimmt mit derjenigen, die auf dem Fahndungsplakat für Mary Hilly angegeben ist, überein. Sie muss so furchtbar schlecht ausgeschaut haben, dass Sue und Janice sie nicht erkannt haben, obwohl sie sie eigentlich beide von der Schule gekannt hatten und auch ihre Geschichte in den Medien jahrelang mitverfolgt hatten. Der Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass die Tote, Mary Hilly, 24 bis 36 Stunden in der Natur verbracht haben muss, bevor sie aufgefunden wurde. Was natürlich die Frage aufwirft, wo sie die anderen Tage über war und wieso sie dann allein in Wind und Wetter auf dem Weg zu ihrem früheren Elternhaus war. Aber darauf, muss ich euch leider mitteilen, wurde keine Antwort gefunden. Dieses Geheimnis stirbt mit ihr. Audrey Mary Hilly wird im Alter von 53 Jahren neben ihrem Mann Frank beerdigt, der durch ihre Taten nur 45 Jahre alt geworden war. Mike und Carol haben nie eine Entschuldigung von ihrer Mutter erhalten. Und mich wundert's ganz ehrlich, dass sie sie neben ihm beerdigen. Aber vielleicht hat das praktische Gründe für sie, ich weiß es nicht. Wie es mit John Homan weitergeht, ist vielleicht auch noch ganz spannend. Der hat ja alles zurückgelassen, um bei dieser Frau zu bleiben, die ihn so dermaßen belogen hat. Das geht auf keine Kuhhaut. Sie hat ihm ja auch gesagt, sie ist 35, als sie sich kennengelernt haben und war in Wirklichkeit Mitte 40. Also, naja. Er bleibt auch nach Maries Tod noch in Anniston, wo er in einem Motel arbeitet. Er weigert sich hartnäckig, über sie oder ihre Beziehung zu sprechen. Im Oktober 1989 versucht er, auf seinem Arbeitsplatz in dem Motel einen Streit zu schlichten und wird dabei erschossen. Also auch für ihn gibt es kein schönes Ende. Aber immerhin, Mike und Carol haben diese Mutter bzw. Terry, diese Schwiegermutter, überlebt, trotz aller Widrigkeiten. Und das ist vielleicht das einzig Positive an diesem Fall, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Heute habe ich zum Schluss eine E-Mail von Liz für euch. Wenn ihr selbst etwas einschicken wollt, dann macht das bitte an darfseinbissel@gmail.com oder direkt über das Formular auf der Homepage. Würde mich sehr, sehr freuen. Liz schreibt, ich höre euren Podcast schon von Anbeginn, bin seit Folge 1 dabei und genieße jede Folge. Ihr begleitet mich in meinen Pausen beim Radfahren oder einfach beim Genießen meiner Zeit. Es ist zwar kein richtiger Fall, aber ich fand es im Nachhinein sehr amüsant. Passiert ist das Ganze mir selbst in Freilassing, Bayern, an der Grenze zu Salzburg. Ich war Radfahren. Zu mir, ich bin 1,70 Meter groß, habe etwas zu viel auf den Rippen und bunte Haare. Beim Radfahren hatte ich eine Sweaterjacke einer Power-Metal-Band an und meine Band-Handtasche. Sie ist schwarz und hat einige Halterungen und Deko-Mini-Handschellen dabei. Ich fuhr also meinen Weg am Fluss entlang durch die Au und fuhr kurz vor der Hälfte an einem weißen Auto vorbei. Dachte mir natürlich nichts dabei, da steht halt ein Auto im Wald. Dann fuhr ich über den Steg hinüber nach Salzburg, den Weg zurück und dann noch einmal über die Grenze. Immerhin wollte ich ja wieder heim. Circa 1 Kilometer nach der Grenze sehe ich das weiße Auto wieder. Denk mir nichts dabei, bis auf einmal 2 Polizisten aussteigen, mich anhalten und mich mit den Worten »Zollkontrolle, Ausweis bitte« begrüßen. Hab ihnen dann den Ausweis gegeben und dann wurde mir gesagt, dass sie mich beim Steg bereits gesehen haben und was ich mache und warum. Ich war über diese Frage sehr verwundert, antwortete aber, Radfahren, denn wie Sie sehen, habe ich etwas zu viel auf den Rippen und das muss runter. Der Polizist, der mich nach dem Was und Warum fragte, wurde gut rot um die Nase. Sein Kollege trat dann noch an mich heran, ob ich Suchtmittel, Marihuana, mit mir führe. Meine Antwort? Ich habe lediglich meine Dampfzigarette dabei. Der erste Polizist bestand dann darauf, noch in meine Tasche hineinzuschnuppern. Befremdlich, aber wenn er Taschenduft riechen will, durfte danach ohne irgendwas weiterfahren, aber ich fand es sehr amüsant, da ich offenbar sehr verdächtig nach Drogenkurier oder Dealer aussehe. Okay, mit bunten Haaren, schwarzer Handtasche und Metal-Sweaterjacke ist man eben hochverdächtig. Ich musste darüber doch sehr schmunzeln und ich hoffe, ich habe euch ebenfalls etwas zum Schmunzeln bringen können. Noch einen wunderschönen Tag, liebe Grüße, Liz. Auf jeden Fall, Liz. Dankeschön. Ja, wenn man so über die Grenze Österreich-Deutschland fährt, hochgefährlich mit dem Fahrrad und einer kleinen Handtasche mit dekorativen Handschellen. Aber okay. Also danke, liebe Liz, dass du das geschickt hast. Wie gesagt, eure Geschichte für was Schönes zum Schluss könnt ihr gern über die Website einschicken oder direkt an darfseinbissal@gmail.com. Einfach ein bisschen was zum Schmunzeln, gern mit True Crime Bezug. Ich freue mich drauf. Und das war's auch schon für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz spezielles Dankeschön an alle meine lieben Komplizen und Komplizinnen, unter anderem heute Anna Miriam L., Stefan H. und Sarah H. und Maria H. Sehr viele H's, aber ich glaube nicht verwandt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.